Nebenschauplätze, Schattengefechte und Nebelkerzen. Und das funktioniert immer wieder, dass wir uns über Sachen aufregen und über Dinge reden, die zwar vielleicht interessant sind, aber doch nicht relevant und nicht existenziell wichtig und schon gar nicht für die Gesellschaft. Eigentlich müssen wir doch über Managergehälter reden, darüber, über die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich. Aber nein, es geht um einen publiken Staatssekretärsposten, weil man sich da so schön aufregen kann. Und das macht ja auch Spaß. Und vielleicht regen wir uns ja in den nächsten 10 Minuten auch ein bisschen auf. Ich freue mich sehr auf Sergei Lochthofen. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Tag und unseren Zuhörer, Herr Große. Also jetzt haben Sie sich aber viel kleiner gemacht, als Sie wirklich sind. Ich meine, wir sind doch die Einzigen, der Fels in der Brandung, der sich darum bemüht, ständig auch die wichtigen Themen mal anzusprechen. Also nicht nur das, was oberflächlich alle aufregt. Insofern sagen wir, ich muss hier mal in Schutz nehmen. Nein, nein, Sie mit Ihrer Sendung sind da auf einem ganz anderen Weg.
Naja, aber was sind denn die wirklich wichtigen Dinge? Es ist ja gar nicht so leicht herauszufinden, was wichtig für eine Gesellschaft, für ein Land ist.
Naja, sagen wir, jetzt hatten wir diese Personalaufregung um Herrn Maas, die sich hoffentlich legt, weil es lenkt tatsächlich von dem ab, was wirklich in diesem Land passiert. Und im Großen und Ganzen ist ja auch nicht das zentrale Thema Seehofer dabei diskutiert worden. Das heißt, ein Mann, dessen Karriere sich dem Ende neigt, der letztlich mit seinen Auffassungen ein Mann von gestern ist, von dem man auch genau weiß, nach der bayerischen Wahl wird er Enzo Ort auf Altenteil geschickt. Und der Mann ist im Augenblick unberechenbar. Der schadet allen, der schadet dem Land, der schadet der Politik, der schadet seiner CSU sehr stark. Es wäre, wenn Sie das Wesentliche sagen, viel vernünftiger, wenn Merkel und Nahles sich mit Söder unterhalten. Das heißt, das ist der Mann der Zukunft, auch wenn er angeschlagen in dieses Amt kommt nach der Wahl. Aber das ist eigentlich derjenige, um den es geht, perspektivisch. Und es geht natürlich gar nicht, was wir in Thüringen oder in Sachsen oder in Westfalen oder wo auch immer anmerken müssen, dass Bayern durch eine Landtagswahl das ganze Land mit Schockwellen immer wieder hier beschäftigt. Also insofern wäre es schon mal ganz gut, dass die Wahl in Bayern endlich stattfindet. Und dann können wir vielleicht das eine oder andere vernünftiger machen. Denn Potenzial hat diese Regierung noch und zu tun gibt es auch genug. Und die Perspektive, wenn wir uns dumm benehmen, die sehen wir in Italien. Es kommen eigentlich wirre Menschen an die Macht.
Medial wird was anderes kolportiert. Wenn man sich die sogenannten Leitmedien anschaut, dann ist die GroKo am Ende, das Land wird schlecht regiert und es ist eine große Katastrophe.
Naja, das ist ein Duktus, der nicht gut ist. Das heißt, die politische Elite, dazu gehört die Journalisten, dazu gehört natürlich auch die Wirtschaftsspitze, dazu gehören die Politiker und viele Menschen, sagen wir mal, die Funktionen und Aufgaben tragen. Es ist nicht gut, wenn man sich laufende Depression einredet, dann kriegt man sie auch. Das können wir ja auch im Privaten. Das heißt also, wir sollten uns mal anschauen in der Welt, wo was passiert und stellen fest, oh, es geht ja vieles nicht so gut. Wir haben ja tatsächlich mit Donald Trump in Amerika eine schwere Herausforderung. Schauen Sie, die Woche geht der Konflikt mit China weiter. Da werden einige sagen, naja gut, Europa kann sogar davon profitieren und die Deutschen, wir verkaufen an der einen Stelle weniger, an der anderen Stelle viel mehr, weil wir in die Lücke springen, eventuell bei den Chinesen oder bei den Amerikanern. Kurzfristig, so denkt manchmal auch ein Mann wie Donald Trump, nützt es sogar etwas, man kann Wähler beeinflussen damit. Langfristig werden die Wirtschaftsbeziehungen in der Welt wirklich schwer angegriffen und zerstört. Ich bin ja nicht dafür, dass das alles so bleibt, wie es ist. Ich meine, es gibt Ungleichgewichte. Afrika, die Entwicklungsländer haben große Schwierigkeiten, überhaupt über die Runden zu kommen. Das ist eine Wirtschaftsordnung, die die Mächtigen, die Starken, die Vereinigten Staaten durchgesetzt haben. Nur, im Augenblick sind da noch egoistischere Leute am Gang, Herr Trump, und die wollen noch mehr das Ganze zu ihren Gunsten verschieben und versuchen jeden, der nicht Widerstand leisten kann, zu erpressen. Also in dieser Situation gibt es schon tatsächlich wichtige politische Themen, die wir im Auge behalten sollten, die vor allem auch für die nächste Generation wichtig sein werden. Und wir sollten uns nur nicht den ganzen Tag mit Herrn Maaßen und anderen Nebensächlichkeiten beschäftigen.
Das heißt, wenn syrische Truppen auf die Russen schießen und wenn wir auf einem großen Pulverfass weltweit sitzen, geht uns das schon was an und hat die direkte Auswirkung auf das, was in Deutschland passiert?
Gar keine Frage. Schauen Sie, die ersten Nachrichten von dieser tragischen Geschichte sagen uns erstens Krieg. Einen sauberen Krieg, einen Krieg chirurgisch, wie es in Amerika gerne erzählt wird, gibt es nicht. Es sterben immer Menschen, es sterben viele Unschuldige bei der ganzen Geschichte, Kinder, Frauen. Zweitens, es lässt sich auch militärisch heute nach wie vor nicht alle so planen und machen, wie man sich das vorstellt. Das heißt, die Syrer schießen vom Verbündeten eine Maschine ab mit vielen Menschen an Bord. Denken Sie mal an den Konflikt zwischen der Türkei und Russland, als ein Düsenjäger abgeschossen worden ist. Da ist ja fast schon ein Krieg zwischen zwei Ländern entstanden. Und hier ging es ja in der ersten Berichterstattung genauso in die gleiche Richtung. Es wurde vermutet, dass die Israelis damit zusammenhängen, dass die im Schutz dieser Maschine versucht, einen Angriff zu starten. Wäre das der Fall, dann wäre das Verhältnis zwischen Russland und Israel auch militärisch belastet. Das heißt, bei nächster Gelegenheit würden dann die Russen versuchen, israelische Maschinen abzuschießen. Dann weitet sich dieser Konflikt, der schon schrecklich genug ist, noch weiter aus. Das heißt also, es geht ganz, ganz schnell. Und gleichzeitig, wenn Sie die kleinen Nachrichten des Tages lesen, exportieren die deutschen Waffen in die Regionen, wo Kriege geführt werden, nach Saudi-Arabien, in die Emirate, die im Jemen Menschen wiederum zuhauf umbringen. Also, das hängt mit uns zusammen und wir sollten aufpassen, dass wir mäßigend und vernünftig einwirken auf die Dinge. Und Deutschland hat schon ein gewisses Gewicht.
Deutschland hat ein Gewicht, aber im eigenen Land scheinen die Politik das Primat der Politik zu sein, sondern eher sozusagen die Wirtschaft, die von außen und von innen wirkt durch Lobbyisten. Das sieht man ja beim Diesel, beim sogenannten Dieselskandal ja ganz deutlich, oder?
Naja, das ist von Land zu Land natürlich genauso, weil die Wirtschaft, daran hängt der Wohlstand in den Ländern, daran hängen Arbeitsplätze. Da sind wir erpressbar. Das heißt auch, wenn es um Standards geht, zum Beispiel beim Diesel, auf der einen Seite werden sie festgelegt, auf der anderen Seite werden die Kunden betrogen. Es bleibt ja dabei, dass es ein Betrug ist, was da stattgefunden hat. Und die sitzen dann eventuell auf den Kosten, die dadurch entstehen. In Amerika zahlt man den Leuten viel Geld. Hier ist eine Gesetzeslage, die Möglichkeiten bietet, den Unternehmen sich vielleicht da rauszuwinden. Insofern ist es nicht falsch, die immer wieder an den Tisch zu zerren und sagen, pass mal auf, meine Lieben, ihr habt jetzt genug Zeit gehabt, euch was zu überlegen. Ihr habt das nicht gepackt. Der Pendler, der sich irgendwann mal auf den Diesel beim Kauf verlassen hat und der gar nicht vorhat, ein neues Auto zu kaufen, weil er das Geld gar nicht hat. Ich meine, die Leute pendeln ja auch nicht nur aus Freude, sondern weil sie wirtschaftlich dazu gezwungen werden. Und was am Ende, am Monatsende da übrig bleibt, ist nicht sehr viel. Das heißt, dass die Wirtschaft sagt, wir haben euch zwar betrogen, aber kauft mal ein schönes neues Auto, damit wir Geld daran verdienen, dann geht es euch besser. Das kann natürlich auch nicht der Maßstab der Dinge sein. Insofern, dass die Herrschaften ins Haus gebeten worden sind, ins Kanzleramt und wieder Diskussion stattgefunden, ist ja gut. Es sollte aber eigentlich auch Resultate zeigen. Und ganz so ohnmächtig ist die Politik nicht. Ich glaube, an dieser Stelle wissen schon die großen Unternehmen, die ja im Augenblick auch große Gewinne machen. Es wundert mich ja sowieso immer, dass die Gesetzeslage so ist, dass die Aktionäre, die ja an VW, an Daimler-Benz oder an den Banken in der Krise und vor der Krise zum Beispiel verdient haben, dass die ihre Gelder behalten und dann hinterher noch klagen vielleicht, dass sie noch mehr wollen, während die Allgemeinheit, die betrogen worden ist, sage ich mal, mit Steuergeldern und mit anderen Dingen da in die Bresche springt. Das ist ein Grundfehler unserer Konstruktion im Augenblick und daran gilt es zu arbeiten. Das ist zum Beispiel so ein Thema, mit dem wir uns grundsätzlich beschäftigen sollten. Und da kann uns der Herr Maas mit seiner ganzen Geschichte nicht viel helfen.
Die Allgemeinheit, die Allmende, die Gesellschaft, die muss finanziert werden von uns allen. Und die Gesellschaft, die Allgemeinheit hat eine Aufgabe und eine wichtige Aufgabe ist die Bildung. Wenn man sich in Thüringen anschaut, dass da ungefähr 365 Lehrer fehlen, ein großer Lehrermangel und dann diese unterschiedliche Bezahlung. Mir geht nicht in den Kopf, warum Grundschullehrer, die eigentlich einen wichtigen, elementaren Job machen, warum die viel weniger verdienen als andere Lehrer. Können Sie das verstehen?
Naja, das ist natürlich Tradition. Das Gymnasium, das Klassische, hat ja natürlich in der Gesellschaft eine bestimmte Funktion und insofern wurde das natürlich auch dementsprechend auch beim Geld deutlich. Also, dass da Veränderungen stattfinden müssen, da ist, glaube ich, die Gesellschaft inzwischen doch etwas einsichtiger. Das schließt ja auch die frühkindliche Erziehung mit ein, dass die aufgewertet wird. Und das geht in andere Bereiche natürlich auch über. Das heißt also, da sitzen wir, haben wir noch einen langen historischen Schwanz, der hinter uns führt. Aber was die Woche spannend war, ich habe mich schon gefragt, wie Sie die Kurve dahin kriegen, von den wichtigen, schweren Themen zu etwas fast Lokalem, sage ich jetzt mal. Lehrer fehlen nicht nur in Thüringen, die fehlen in ganz Deutschland. Das heißt, die Zahlen, mit denen man in die Zukunft gerechnet hat, sind ganz andere gewesen. Und gleichzeitig gab es den berühmten Neoliberalismus. Man hat die Bediensteten insgesamt abgebaut. Polizei ist ja nicht viel anders. Das heißt, jetzt kommt man dazu, endlich, nachdem die Krise offensichtlich ist, sich wieder zu besinnen. Aber was interessant war, ist diese Studie aus Nordrhein-Westfalen, die sagte, dass das Lernen nach Gehör, das Schreiben und Lesen lernen, dass das nicht funktioniert, dass das am Ende der Grundschule Schüler in die nächsten Stufen der Bildung hinüber lässt. Die zum Teil überhaupt, das ist ein Glaubenskrieg, der da führt. Ich bin selbst jemand, der als Erwachsener Deutsch schreiben gelernt hat und habe tatsächlich damals nach Gehör geschrieben. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn man die Fehler erstmal gelernt hat, weil man es falsch gehört hat. oder weil man es falsch verstanden hat, wieder rauszuwaschen. Das ist unwahrscheinlich schwer. Das heißt also, diese Methode ist aus meiner praktischen Sicht, weil ich es erfahren habe, eine wirklich nicht gute gewesen. Insofern wäre es gut, wenn wir tatsächlich zu dem zurückfinden, was über Generationen auch den Eltern der Kindern geholfen hat, halbwegs vernünftig, trotz Rechtschreibreform und all der Dinge schreiben zu können. Also insofern gibt es einen Lichtblick, aber die Leute, die das machen, wollen natürlich nicht beitreten, die wollen Recht haben. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, in Thüringen, aber auch in den anderen Ländern gibt es von Schule zu Schule sehr unterschiedliche Methoden. Und die Ministerien wissen gar nicht, was da gelehrt wird. Also insofern ist es vielleicht auch mal ein guter Anlass, mal dahin zu schauen und zu sagen, pass mal auf, bei aller Freiheit die Schule haben sollten. Es müssten ja zumindest halbwegs kluge Kinder da hinten rauskommen, wenn dann die Schule beendet wird. Und das scheint im Augenblick nach dieser Studie nicht recht der Fall. Also da muss schon was passieren.
Sagt Sergei Lochthofen, und ich freue mich auf den nächsten Espresso-Plausch genau in einer Woche am Montag, je nachdem, wo Sie es hören und genießen. Herr Lochthofen, einen schönen Tag.